Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute aus unserem Kloster, dem katholischen Evangelisationszentrum Mayen, zu Ihnen zu sprechen über dieses sehr gewichtige Wort: Nur die Liebe zählt. Das wusste schon Augustinus, wenn er sagte: Liebe, dann tu, was du willst. Ist das zu verstehen? Was für eine Liebe ist das, die uns die Türen öffnet? Franz von Sales hat es dann im 16. Jahrhundert noch ausführlicher ausgesprochen: Ich liebe und werde geliebt, also bin ich. Alles, was du aus Liebe tust, ist Liebe. Und das Maß der Liebe, das ist Liebe ohne Maß. Der mir sehr bekannte Erzbischof Helder Kammerer sagt es etwas anders. Er sagt, Liebe ist federleicht. Aber er beginnt gar nicht so federleicht, wenn er dies beschreibt. Er sagt, es ist eine göttliche Gnade, gut zu beginnen. Es ist eine noch größere Gnade, auf dem guten Weg zu bleiben und den Rhythmus nicht zu verlieren. Aber die Gnade der Gnaden ist es, sich nicht zu beugen und, ob auch zerbrochen und erschöpft, vorwärts zu gehen bis zum Ziel. Er führt es weiter aus. Wie kann das geschehen? Das Marschgepäck reduzieren, frei werden vom Ballast unnötiger Ziele, Sorgen zusammenbündeln auf ein erträgliches Maß, die Erleichterung spüren, wenn du keinem mehr etwas nachtragen musst, die Last der alten Erfahrungen auf die Mühlhalde kippen, dich neuen Erfahrungen öffnen. Was ist dazu wirklich und einzig notwendig? Und jetzt kommt es. Das, was du wirklich brauchst, passt in den winzigsten Beutel. Erstens, Humor. Humor bedrückt nicht, er stützt dir den Rücken. Zweitens, Liebe ist federleicht, hat für dich kein Gewicht in der offenen Hand. Und drittens, Zärtlichkeit musst du nicht tragen, denn sie trägt dich. Er fährt fort, nein, bleib nicht stehen. Es ist eine göttliche Gnade, gut zu beginnen. Es ist eine größere Gnade, auf dem guten Weg zu bleiben und den Rhythmus nicht zu verlieren. Aber die Gnade der Gnaden ist es, sich nicht zu beugen. Und ob auch zerbrochen und erschöpft, vorwärts zu gehen bis zum Ziel. Ja, wer schafft so etwas? Ich denke, nur die Liebenden und die, die sich geliebt wissen. Sie werden das Ziel, nämlich die Vollendung in der Liebe, erreichen. Ganz sicher. Das, so meint Helder Kammerer, ist federleicht, aber ich denke auch erdenschwer zugleich. Doch wir haben Hilfen. Und die große, unsagbar tiefe, unauslautbare Tiefe ist eben das Wort Gottes. Die ganze Heilige Schrift, wenn wir sie in ihrer Tiefe auf uns wirken lassen, ist ein Buch der Liebe. Eine Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Aber so erdenschwer, so realistisch, dass sie nichts an Herausforderung, nichts am Bösen, was der Mensch als Antwort auf die zärtliche Liebe Gottes, auf die immer neue wärmende Liebe Gottes gibt, ihn aus dieser Liebeszuwendung zu Menschen bringen kann. Wir sehen, dass bereits das Alte Testament in vielfältiger Weise diese Tatsache bezeugt, Gott ist die Liebe. Wir haben sogar Zeichen. Ich möchte ein Zeichen einmal betonen heute, das ist nämlich das Zeichen des Bundes, des Liebesbundes. Nach der Sintflut setzte Gott den Regenbogen in die Wolken. Dieser Bogen, der mit seinen farbenfrohen, hoffnungsvollen Strahlen das unheilvolle Dunkel erhellt und Erde und Himmel miteinander verbindet. Er sollte daran erinnern, dass Gott in seiner Liebe Güte ausstrahlt, Geduld mit der Menschheit hat, sie immer wieder trotz ihrer Schuld trägt, erträgt und ihr weiterhin ganz verbunden bleibt. So drückt sich die Liebe Gottes in der Vielfalt der Regenbogenfarben aus. Es heißt in Genesis 9, 13, meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde. Dieses Hoffnungsbild des Regenbogens möchte ich heute verwenden und von einem siebenfachen Licht des Liebens sprechen. Im Blick auf Schriftstellen, auf Erfahrungen, auf Worte, in der die Liebe so klar und deutlich wird, die mir in den letzten Jahren so nahe gekommen sind. Was ich immer neu beeindruckt, ist die Stelle aus dem Propheten Hosea 11, 1 bis 9. Hosea ist ja der Prophet, der zum ersten Mal das Wort Liebe in der Beziehung zu Gott gebraucht hat. Und da heißt es, als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von mir weg. Sie opferten den Baalen und brachten den Götterbildern Rauchopfer dar. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte. Ich nahm ihn auf meine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Banden zog ich sie an mich. Mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Doch er will wieder zurück nach Ägypten. Mein Volk verharrt in der Treulosigkeit. Sie rufen zu Baal, doch er hilft ihnen nicht auf. Aber wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich aufgeben, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma, wie dich behandeln wie Zeboim? Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Und ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Hier zeigt sich in diesen wenigen Versen, wie Gott sich durch seine Liebe an sein Volk gebunden hat. Er wirbt um sein Volk. Er kämpft um sein Volk. Und die zürnende Liebe, die kein Unrecht dulden kann, die Bosheit hassen muss, wird durch die Liebe des Mitleids, durch die Liebe des Erbarmens besiegt. Ein unendlich dynamischer, leidenschaftlicher Kampf mitten im Herzen Gottes. Und die erbarmende Liebe siegt über die Gerechtigkeit. Dieser Sieg offenbart uns, Gott ist Gott. der ganz andere. Wo er liebt, überwindet er alle Grenzen. So haben wir in diesem Text diese väterlich starke Liebe. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich gab ihm Halt, Rückgrat. Ich stehe für ihn ein. Herausgeliebt ist das Volk. Und alles, was vom Volk Gottes im Alten Bund gesagt wird, können wir auf uns anwenden. Ich, jeder Einzelne, die Kirche als solche, ist herausgeliebt, Ekklesia, herausgeliebt. Ich selbst bin herausgeliebt aus dem Sklavenhaus Ägypten, aus allen Formen der Sklavenschaft, der Gefangenschaft, der Unfreiheit. Aber ich muss eben auch diese starke, väterliche Liebe Gottes anerkennen, annehmen, seinen Ruf hören, mir zu eigen machen. Nicht davonlaufen und immer wieder anderen Götzen, anderen Dingen Vorrang geben. Er nimmt mich an der Hand. Er lehrt mich die Schritte des Lebens. Er ist mein Meister, der mich auf die Arme nimmt und mir zeigt, was Lieben bedeutet. Dazu weiß er, dass ich, dass sein Volk, dass die Kirche heilsbedürftig ist. Sie haben aber nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Wie können wir erkennen, dass er uns eigentlich heilen will? Mit seinem Ruf, mit seinem Anruf, mit allem, was uns so begegnet, heute, morgen, in der Vergangenheit. Dann wird diese Liebeszusage Gottes immer zärtlicher. Mit menschlichen Banden zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wangen heben. Eine mütterlich zärtliche Liebe, liebkosend, bedeutet es, so wie damals Jesus sagt, lass die Kindlein zu mir kommen, und er herzte sie. Das gilt doch heute auch für uns. Bitten wir den Herrn, doch hab mich doch lieb. Zieh mich an dein Herz. Ich spüre meine Liebesbedürftigkeit. Auch meine Verletztheit, die durch Liebe geheilt wird. Ja, und da ist die mitleidende, vergebende Liebe. Gottes Erbarmen siegt auch über unsere Untreuen und Bosheiten. Noch einmal zu Hosea. Dort haben wir im Kapitel 2 ein Beispiel der bräutlichen Liebe Gottes. Da heißt es, ich will sie selber verlocken, ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Bräutliche Liebe, wie der Bräutigam die Braut umwirbt, ihr völlig Freiheit lässt, aber ihr doch Hindernisse gleichsam verstellt, damit sie sich ganz auf ihn konzentrieren kann, so zeigt sich Gott für uns. Er ist der Gott, der in bräutlicher Zuwendung jeden von uns gewinnen will. Seine Kirche gleichsam verlocken will, damit sie ihn erkennt als den Herrn des Lebens, als den Quell der Liebe. Und wenn die Braut, das ist die Kirche, das ist jeder von uns, diese Stimme hört und sich in die Wüste, in die Einsamkeit mit Gott, in die stille Zeit hineinführen lässt, dann heißt es im Vers 17 des zweiten Kapitels, dann gebe ich ihr dort ihre Weinberge wieder und das Achortal mache ich für sie zum Tor der Hoffnung. Was bedeutet das? Sobald sich der Mensch dem Wort Gottes öffnet, die Liebe Gottes, die er vielleicht noch nicht im Herzen spüren kann, auf dieser gemüthaften, emotionalen Ebene, aber im Wissen, den Reichtum des Wortes Gottes, auch darum, dass zunächst es gilt, die Tatsache, dass Gott die Liebe ist, anzunehmen, damit aus dieser angenommenen Tatsache sich dann die Erfahrung zeigen kann. Können wir einfach sagen, sobald sich einer Gott zuwendet, fällt der Schleier, wie Paulus das schon den Korinthern sagt, ab und er erkennt, Gott ist mir gut, Gott liebt mich, er schenkt mir das, was ich durch eigene Schuld verloren habe, wieder auf eine tiefere Weise. Und jetzt kommt das Wichtigste, das Achortal, das Tal der Schrecken, Orte von Negativerfahrungen, Schreckensorte, Schreckenssituationen. Wir können auch sagen, Traumasituationen öffnet die Liebe Gottes und macht sie zum Tor der Hoffnung. Welches ist denn der größte Schreckensort der ganzen Menschheitsgeschichte? Das ist doch Golgotha, der Ort des Grauens, wo das Leben selbst getötet wurde. Jesus, der Unschuldige, Jesus, der Heilende, Jesus, der nur Gutes tat, jeden, den Freunden und den Feinden. Der Gottessohn, der Mensch geworden ist, wurde hingeschlachtet. Dieser Grauensort, der Schreckensberg Golgotha, ist verwandelt zum Ort des Segens, der Liebe, der Auferstehung, der frohmachenden Botschaft des neuen Lebens. So wird auch in unserem Leben jeder Schreckensort, jede grauenhafte Erinnerung verwandelt werden, wenn wir das Wort Gottes, seine Zuwendung, seine Liebesbotschaft für uns persönlich annehmen. Wenn wir so schlicht und einfach sagen, du bist mein Herr und mein Heiland. Ich bin heilungsbedürftig. Ich brauche deine heilende Liebe. Du bist aber auch mein Schöpfer. Und wir hören schon, wie der Herr, auch ein Wort Gottes aus Jesaja, sagt, und ich bin auch dein Gemahl. In Hosea haben wir im Vers 21 bis 22 eine unsagbar schöne Aussage über den Liebesbund. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Dann wirst du den Herrn erkennen. Ein fünffacher Brautpreis, den der Herr selbst schenkt, einfach so umsonst. Er macht uns gerecht. Diese Botschaft vom alten Bund dürfen wir hautnah und konkret erfahren in der Taufe. Wir sind gerecht gemacht, geheiligt, geheilt, in die Liebesbeziehung mit dem Vater eingebunden. Wir haben Zugang zur erbarmenden Liebe. Es wird uns immer wieder vergeben, wenn wir aufrichtig auch unsere Schuld und Sünde bekennen. Seine Liebe stattet uns aus, beschenkt uns mit Gaben. Der Heilige Geist wird ausgegossen über uns und all die Geistesgaben, nach denen wir uns sehnen, die wir erbitten, werden uns auch geschenkt. Eben nach dem Maß der Liebe und nach dem Maß, in dem wir mitwirken mit dieser Liebe. Und ein Aspekt, der auch wieder im Hosea-Buch hervorgehoben wird, nämlich im 14. Kapitel, heißt es wortwörtlich: Ich will ihre Untreue heilen und sie aus lauter Großmut wieder lieben. Ich werde für Israel da sein wie der Tau, damit es aufblüht wie eine Lilie und Wurzeln schlägt wie der Libanon. Seine Zweige sollen sich ausbreiten, seine Pracht soll der Pracht des Ölbaums gleichen und sein Duft den Duft des Libanon. Ich bin wie der grünende Wacholder. An mir findest du reiche Frucht. Das ist unser Gott. Er will sich uns schenken. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf diesen Jesaja-Text im 54. Kapitel, Vers 5. Dein Schöpfer ist dein Gemahl, Herr der Heere ist sein Name. Der Heilige Israels ist dein Erlöser. Gott der ganzen Erde wird er genannt. So heißt es in der Einheitsübersetzung. Im Urtext ist die Reihenfolge umgekehrt. Dein Gemahl, dein Schöpfer. Ist das nicht unfassbar schön? Denn der Kontext ist ja der, dass die Unfruchtbare, die nie gebar und die Einsame eingeladen wird, in Jubel auszubrechen. Und es heißt, mach den Raum deines Zeltes weit, spann deine Zelttücher aus, ohne zu sparen, und vergiss deine Schmach und Schande, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Das gilt heute für uns, für die Kirche, für jeden von uns. Wo du Scheitern erlebst, dich ohne Fruchtbarkeit, ohne Erfolg siehst, Einsamkeit durchmachst, Isolation spürst, freu dich, denn du hast einen Gott, der dich liebt, der dir persönlich nahe ist, der dich durch und durch liebt und dir jetzt Mut macht. Spann dein Herz aus. Hab keine Angst, sei nicht spärlich und vertraue deinem Gott, denn er verwandelt deine Schmach und Schande, deine Betrübnis in Freude, in Jubel. Denn er ist dein Gemahl und dein Gemahl ist dein Schöpfer. Kann ich dieses Wort für mich annehmen? Wir dürfen uns langsam hineinführen lassen vom Heiligen Geist in so ein gewaltiges Wort, das wie eine große Türe ist, einladend sich öffnet, dann werden wir Schritt für Schritt diese häutliche, intime, zutiefst hingebende Liebe Gottes an uns wahrnehmen, annehmen. Dann können wir auch daraus leben. Von Maria, der Mutter Gottes, heißt es ja, dass sie all diese Worte, die sie noch nicht verstanden hat, in ihrem Herzen hin und her bewegte, also meditierte, immer wieder sie anschaute. Versuchen wir es mit so einem Wort, was uns jetzt noch nicht so nahe scheint, und es wird sich öffnen, immer neu, immer tiefer, immer umfassender. ein ähnliches Wort, das so wuchtig und wirkungsvoll ist, ist das Wort aus dem Johannesevangelium 17,21. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Da geht es um tiefste Gotteserfahrung. Da geht es um Mystik. Wir dürfen unser Herz öffnen auf diese Erfahrungsebene hin und unserem Intellekt auch sagen, bitte demütige dich. Und öffne dich für das Größere, nämlich für das, was Gottes Wort dir bietet. Und da wird der Verstand nicht ausgeschaltet, aber wird überboten. Vieles können wir von der Ratio her nicht einfangen. Gott ist viel zu groß. Er ist der ganz andere. Auch wir selbst sind viel zu groß, um uns voll und ganz mit dem Verstande zu verstehen. Wir brauchen den Ausblick auf unseren Gott, auf die Quelle unseres Lebens. Wir brauchen eine Erneuerung dieser Ursprungsbeziehung, damit wir erahnen, wie kostbar wir sind, wie unendlich geliebt, wie teuer der Preis war, den Gott selbst in Jesus Christus für uns bezahlt hat. Der heilige Paulus hat das verstanden. Er hat immer wieder seine Gemeinde ermutigt mit sehr klaren Worten. So schreibt er an die Epheser im 3. Kapitel 17 bis 19: Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt, so werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Ja, das heißt dein Gemahl, dein Schöpfer. Die Heiligen haben es verstanden. Ich bin immer wieder neu betroffen von dem Wort des heiligen Benedikt, der sagt, wer im Leben der Gemeinschaft, im Leben der Kirche, können wir sagen, fortschreitet, also beständig bleibt und fortschreitet, dem wird das Herz weit und erläuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes. Gibt es so etwas? Ja, es kommt darauf an, welchen Blickwinkel wir wählen, welche Sichtweise wir uns zu eigen machen. Wieder ein Wort von Helder Kammerer. Er spricht von der Sehweise der Ewigkeit. Gott liebt mich durch und durch. Er sieht mich und jeden von uns so als kostbaren Schatz an. Und seine größte Sehnsucht ist, dass wir das Ziel erreichen. Wenn wir diese Sichtweise Gottes uns zu eigen machen und uns auch annehmen, wie wir wirklich sind, als einmalig und kostbar, aber auch an uns arbeiten, und uns die Mühe machen, Schritte zu gehen. Das bedeutet, zu wachsen, die Herausforderungen zu bejahen, wie wir es zu Anfang hörten. Weitergehen, Hindernisse überwinden, Gottes Hilfe in Anspruch nehmen. Dann werden wir so mitten in schwersten Herausforderungen auch wieder ein Wort des heiligen Benedikt besser verstehen. Nämlich er sagt, nie und nimmer an Gottes Barmherzigkeit verzweifeln. Nie und nimmer. Denn was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wir wissen, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist konkrete Entscheidung zur Hingabe. Auch da wieder sagt Benedikt, praktiziert den guten Eifer, der von den Sünden trennt, zu Gott und zum ewigen Leben führt. Und diesen guten Eifer, das heißt diese leidenschaftliche Liebe, sollen alle Mönche, alle Christen in der Tat umsetzen. Das bedeutet, sie sollen einander in gegenseitiger Achtung zuvorkommen. Ihre körperlichen und charakterlichen Schwächen sollen sie mit unerschöpflicher Geduld ertragen. Patientissime, unerschöpflicher Geduld. Das können wir nicht von uns her. Da ist unsere Kraft viel zu gering. Aber in meiner Schwachheit wird die Kraft Gottes sichtbar. Er steht mir sozusagen zur Verfügung. Willst du meine Kraft haben, dann bitte darum. Wie töricht sind wir manchmal. Wir plagen uns ab, sind erschöpft, kommen in Stress, völlig am Boden zerstört. Und dann spüren wir, jetzt hast du wieder nur auf deine eigene Kraft gebaut. Darum schnell zurück in die klare Richtung. Ein Blick auf Christus, der ja die Gottesliebe in Fülle für uns bereithält. So werden auch wir erfahren dürfen, dass seine Kraft mir jetzt und hier hilft. Allerdings, es gilt, wir bekommen nur das Manna für einen Tag. Wir bekommen die Kraft für einen Tag. Für heute. Nicht vorher, nicht nachher. Und das ist die große Chance, weil wir dann immer mehr in diese fruchtbringende Abhängigkeit von unserem Herrn und Heiland, von unserem Erlöser, von unserem, ich möchte es nochmal betonen, Gemahl, Bräutigam, der sich uns so innigst verbinden will, abhängig werden. Diese wunderbare, fruchtbringende Abhängigkeit, die dann auch das Hören, das Gehorchen, den Gehorsam von innen mit Dynamik der Liebe füllt. Und das, was die Liebe dann tut, ist Christus überhaupt nichts vorziehen. Das sagt Benedikt. Aber auch andere Heilige, ich möchte den heiligen Ignatius von Loyola erwähnen, er hat eine Betrachtung zur Erlangung der Liebe uns geschenkt. Und da sagt er, die Liebe besteht im Mitteilen von beiden Seiten. Das ist ein tiefer, glaubensmystischer Ausdruck, möchte ich sagen. Und damit meint er die Wohltaten, die wir von Gott empfangen, die dürfen wir zurückgeben. Und die Wohltaten, die wir uns geben, sind letztlich Ausdruck dafür, dass wir uns selber geben möchten, nicht nur ein Stück von uns. Gott schenkt uns Wohltaten, weil er sich selbst uns geben will. Wir empfangen Wohltaten, weil andere sich uns geben wollen. Wir wollen auch Gutes tun, Wohltaten anderen zukommen lassen, weil wir uns selbst ihnen schenken möchten. Es geht also nicht um eine faire Pflichterfüllung oder gar um eine Abspeisung mit guten Dingen, damit wir dann nachher ein gutes Gewissen haben, sondern es geht um Hingabe. Und Ignatius staunt und er sagt, Gott, er gibt sich uns, soweit dies Gott überhaupt nur möglich ist, im gottmöglichen Maße. Und jetzt verstehen wir seine Antwort, denn die menschliche Antwort daraufhin kann nur lauten, nimm Herr, meine ganze Freiheit, meine Fähigkeiten, alles, was du mir gegeben hast, und bediene dich ihrer. Und dann abschließend das Wort, gib mir nur deine Gnade und Liebe, das genügt mir. Das heißt eben auf Spanisch, esta mi basta. Und diese befreiende Botschaft von dem Gott des Erbarmens, von dieser Liebe Gottes hat uns eben Therese von Lisieux gezeigt. Es ist beeindruckend. Sie steht für nur die Liebe zählt. Nur die Liebe zählt. Und das bringt sie auf den Punkt, in dem sie sagt, ich habe meine Berufung gefunden im Herzen der Kirche. Sie versuchte, alles zu verwandeln in Liebe, weil sie wusste, dass jeder Akt, wo sie in der Einheit mit der ewigen Liebe ist, nicht nur stark wirkt, sondern unendlich wirkt. Dasselbe sagt auch Johannes vom Kreuz. Der kleinste Akt der reinen Liebe nützt der Kirche mehr als sämtliche Werke zusammen. Das ist Theologie der Liebe. Die Therese von Lisieux hat, und das war ihre große Stärke, immer alles gleich, was sie verstanden hat, vom Wort Gottes ins Leben übersetzt. Wenn sie etwas erkannt hat, hat sie immer die Konsequenz absolut gezogen. Ich habe kein anderes Mittel, dir meine Liebe zu beweisen, als Blumen zu streuen. Das heißt, ich will mir kein einziges kleines Opfer entgehen lassen. Keinen Blick, kein Wort, will die geringfügigsten Handlungen benutzen, sie aus Liebe tun. Das hat sie auf alles, was ihr möglich war in ihrem an für sich so kleinen, begrenzten Leben, umgesetzt. Aus Liebe will ich mich freuen, aus Liebe will ich auch leiden. Diese Bedingung, unter Leid und Kreuz der Liebe treu zu bleiben, ist sehr hart, aber da zeigt sich die Liebe in ihrer reinsten Form. Da wird eben auch die Schwierigkeit, das Leid zum Testfall. Aber immer im Blick auf den Herrn, der uns Größeres gibt. Er hilft uns durch und er zeigt uns, dass seine Nähe für uns wichtiger ist, dass seine Treue unendlich ist. Vielleicht verstehen wir jetzt besser. Liebe, dann tu, was du willst. Geb dich hin in der Kraft, die dir vom Herrn Jesus Christus geschenkt wird. Und dann tu deine Arbeit und du wirst in dieser Bereitschaft, in seiner Liebe zu bleiben, auch deinen Beitrag leisten. Und die Therese von Lisieux war sehr realistisch. Sie sagt, der Herr sieht nicht so sehr auf die Größe der Taten, als auf die Liebe, mit der wir sie vollbringen. Das wird deutlich auch in der großen Heiligen Edith Stein. Sie schreibt, und damit möchte ich schließen, in ihrer doch so bedrängten Situation, du senkst voll Liebe deinen Blick in meinen und neigst dein Ohr zu meinen leisen Worten. und füllst mit Frieden tief das Herz. Doch deine Liebe findet kein Genügen in diesem Austausch, der noch Trennung lässt. Dein Herz verlangt nach mehr. Dein Leib durchdringt geheimnisvoll den meinen und deine Seele eint sich mit der meinen. Diese Liebe Gottes ist uns heute wieder zugesagt. Und ich wünsche Ihnen für heute, für morgen, für die kommende Zeit, auch für die Urlaubszeit, die Liebe Gottes in ihrer ganzen Fülle, die uns entgegenkommt in jedem Menschen, wenn wir den Blick der Ewigkeit praktizieren.